Knacks, der Psycho-Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute tauchen wir in die mysteriöse Welt der Magie ein. Was würdest du denken, wenn ich dir sage, dass Magie nicht nur ein Produkt unserer Vorstellungskraft ist, sondern dass unsere Vorstellungskraft selbst eine Form der Magie sein kann? Wir werden also erkunden, wie wir die Kraft unserer Gedanken und Vorstellungen nutzen können, um unser Leben positiv zu beeinflussen. Mit wir meine ich den Verhaltenstherapeuten und Geschäftsführer von Therapon, Dr. Christian Lüttke. Hallo.
Hallo.
Und natürlich mich, Hanna Bohr, Leiterin des Bereichs E-Learning bei Kötter. Christian, wie hat sich denn eigentlich unser Verständnis und die Praxis von Magie auch, ich sag mal, von der Antike bis heute verändert?
Unser Verständnis von Magie hat sich im Laufe der Jahrhunderte komplett verändert. Das Thema Magie, wenn man jetzt so von dem Wort Ursprung her das erstmal betrachtet, kommt es aus dem Griechischen, von dem Wort Magos. Und es gab im alten Persien, da gab es eine Priesterkaste, denen man so nachgesagt hat, dass sie viel Wissen hatten über Astronomie, über Naturkunde. Mhm. Und das, was diese Priesterkaste dann an Ritualen, an Handlungen so durchgeführt hat. Das hat man dann sehr früh eben als Magie bezeichnet. Ja. Und das Thema Magie, das ist wirklich sehr tief in der Menschheit, in der Zivilisation, der Kultur der Menschen verankert gewesen. Mhm. Vom Ursprung her ging es bei der Magie darum, letztendlich immer das eigene Schicksal beeinflussen zu können. Es gab Naturphänomene, es gab Naturkatastrophen, es gab Gewitter und das hat natürlich riesengroße Angst gemacht und Menschen haben dann in der Antike versucht, eben die Götter zu besänftigen. Es ging auch darum, so die Kraft und die Quellen der Götter anzuzapfen, also dass Magie etwas Übernatürliches ist. Mhm. Und in der Antike ging es dann eben auch darum, letztendlich Schutz zu erfahren und sehr komplexe Situationen in der Natur oder insgesamt, was Menschen betrifft, kontrollierbar zu machen. Das findet sich also von der Antike bis etwa dann ins 18. Jahrhundert hinein. Und dadurch, dass immer mehr geforscht wurde, die Wissenschaft konnte viele Phänomene immer weiter erklären, hat sich die Magie dann im Laufe der Jahrhunderte verändert und wurde dann mehr und mehr zum Aberglauben. Das, was wir heute so als Aberglaube bezeichnen, ist im Grunde genommen nichts anderes. Auch bei dem Aberglauben geht es ja auch um übernatürliche Phänomene oder wir glauben durch bestimmte rituale Handlungen dann letztendlich das Schicksal oder das Komplexe, was um uns herum passiert, zu kontrollieren. Mhm. Allerdings beobachten wir, dass jetzt aktuell quasi so in den letzten Jahrzehnten die Magie doch wieder eine regelrechte Renaissance erfährt. Ich sowieso als Hypnotherapeut nutze ja eben auch die Magie, die Kraft der Vorstellung dabei. Aber wir erleben, dass eben ganze Generationen auch vom Thema Magie letztendlich geprägt wurden. Stichwort Harry Potter oder in der Popkultur, da spielt Magie, magisches Denken eine sehr, sehr große Rolle. Und bei dem Thema Magie von der Antike bis heute geht es im Grunde genommen darum, immer Ängste zu bewältigen, besser mit Stress umzugehen und eine emotionale Stabilität zu bekommen. Mhm. Meine Frage an dich ist, hast du denn heute dein Glücksoutfit an für diesen Podcast?
Ja, selbstverständlich.
So, das ist nämlich ein solches Ritual, über das wir sprechen, wo wir quasi dann auch die Magie quasi so im Alltag erleben. Sprechen wir sicherlich gleich auch nochmal darüber. Aber es kann sein, wenn ich dieses Outfit anhabe, dann wird das ein besonders toller Podcast heute.
Ach Mensch, das kann ja dann nur gut werden. Ja, das Thema Magie im Alltag hast du ja schon mal kurz angerissen gerade. Und auch eigentlich das Thema Aberglaube und Ritual. Wie kann das denn unsere täglichen Entscheidungen beeinflussen? Also wie funktioniert das denn überhaupt?
Magie und Aberglaube ist eigentlich tief verwurzelt bei uns Menschen im Alltag, aber den meisten Menschen ist das nicht bewusst. Das heißt also, dass die Frage, die ich dir gerade gestellt habe, hast du dein Glücksoutfit an? Das beginnt teilweise tatsächlich mit bestimmten Kleidungsstücken. Wenn ich den Pullover anziehe, dann mache ich eine gute Prüfung. Wenn ich den Ball jetzt 100 Mal vor die Wand ticke, dann wird Mama wieder gesund. Wir tragen Glücksbringer, Talismänner, wir haben bestimmte Hintergrundbilder auf unserem Handy oder klopf mal dreimal schnell auf Holz oder kreuz die Finger oder ich drück dir die Daumen, dass alles gut geht. Ja. Alles das hat etwas mit magischem Denken zu tun. Das heißt also, wir führen eine Handlung durch oder ein Ritual, die nichts anderes als in Handlung umgesetzte Fantasien sind. Das heißt also, wir haben immer die Fantasie, wenn ich das jetzt mache, wenn ich jetzt dreimal auf Holz klopfe oder dir ganz fest die Daumen drücke, dann habe ich das Gefühl, ich habe irgendwie übernatürliche magische Kräfte und ich kann das, was auf dich, auf uns zukommt, positiv beeinflussen.
Mhm. Ich hätte das gar nicht gedacht, aber bei den Beispielen, die du gerade genannt hast, habe ich mich schon sehr häufig wiedererkannt. Dann bin ich wahrscheinlich auch eher eine unbewusste Nutzerin der Magie im Alltag.
Die meisten Menschen, glaube ich, sind unbewusste Nutzerinnen und Nutzer von Magie im Alltag. Und das vermischt sich eben auch mit dem Aberglauben. Ich zum Beispiel, ich gehe tatsächlich nicht unter Leitern her. So, wir kennen das Phänomen. Oder teilweise, was dann auch früher, was katastrophal war, in den Familien an Kindern erzählt wurde. Wenn du schielst jetzt irgendwie hier und die Glocken läuten, dann bleiben deine Augen so stehen oder so.
Oder vom vielen Fernsehen gucken.
Oder vom vielen Fernsehen gucken, kann das passieren. Und so finden wir ganz viele Techniken, Rituale im Alltag, bei Kindern, im Sport. Wir kennen das, es gibt Rituale in Mannschaften, wenn wir dann so einen Schulterschluss machen, wir haben irgendwie so einen Slogan, so hu, bevor wir rausgehen, wir sprechen uns selber Kraft zu. Viele Erwachsene spielen zum Beispiel regelmäßig Lotto. Das hat was mit Magie zu tun. Mhm. Das sind meine Zahlen, die spiele ich jede Woche. Mhm. Und dieses Mal wird es irgendwie klappen. Und das Ganze geht dann teilweise eben auch so weit, letztendlich auch den Alltag zu versuchen zu kontrollieren. Wir haben jetzt in diesem Monat wieder den Freitag oder einen Freitag, der 13. Mhm. Paraskavedekatiaphobie. Extrem schwer, ne? Das ist die Angst vor Freitag, dem 13.
Ja.
Es gibt viele Menschen, die haben Angst vor Freitag, dem 13. Statistisch gesehen passiert an dem Tag deutlich weniger oder genauso viel wie an allen anderen Tagen. Mhm. Aber das ist auch so, zum Beispiel die Zahl 13, ganz vielen Kulturen ist dann halt irgendwie so negativ besetzt. Ich habe gerade eine Kreuzfahrt gemacht mit meiner Frau und auf diesem riesengroßen Kreuzfahrtschiff gab es auch kein 13. Deck. Es gibt das 12., das 14. Mhm. Auch da begegnet mir die Magie und der Aberglauben im Alltag. Wir haben dann unter anderem, waren wir in Rom, vielleicht noch als ein Beispiel, wir waren auch im Trevi-Brunnen und was wir gemacht haben, was alle machen, ist dann irgendwie ein Geldstück über die Schulter in den Brunnen zu werfen. Das ist Magie im Alltag und so finden wir, wenn wir genau hinschauen, ganz viele solcher Rituale, die uns einfach eine enorme emotionale Stabilität geben. Sie helfen uns, Stress zu bewältigen. Sie helfen uns auch, mit Ängsten besser umzugehen. Und deshalb spielt Magie und auch Aberglaube eine ganz wichtige Rolle im Alltag und in unserem Leben generell.
Ja, wie funktioniert das, dass das magische Denken uns hilft, die Ängste und Unsicherheiten zu bewältigen? Also was passiert da bei uns?
Magisches Denken ist nichts anderes, als dass wir unsere Fantasie nutzen. Und in der Fantasie ist alles möglich. Ich kann mir alles vorstellen. Mhm. Ich kann mich überall hinträumen. Ich kann mich an jeden Ort träumen. Ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwie außergewöhnliche Kräfte, Fähigkeiten, Talent habe. Also in der Fantasie ist wirklich alles möglich. Ich kann zur gleichen Zeit an zwei verschiedenen Orten sein. Mhm. Und ich kann mir eben auch vorstellen, wie ich mich selbst in der Zukunft sehe. Und was ich hoffe, was ich mir wünsche, wünschen hat viel mit magischem Denken zu tun, mhm, oder was irgendwie so mehr und mehr in Vergessenheit gerät, ist einfach das Beten. Ich mache das tatsächlich regelmäßig, ich oute mich jetzt hier tatsächlich als praktizierender Christ, bete ich regelmäßig. Und Beten ist nichts anderes als magisches Denken. Es geht ja immer darum, den Wunsch zu haben, dass es allen gut geht, dass wir gesund sind, dass die Familie glücklich ist, dass wir von irgendwie Unheil und Katastrophen beschützt sind. Mhm. Und alleine sich das vorzustellen, das ist magisches Denken. Was ich mir im Grunde genommen vorstellen kann, das kann ich in vielen Bereichen letztendlich auch tun. Mhm. Denn Denken ist Probehandeln. Und je konkreter meine Fantasien, je konkreter mein magisches Denken ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich sogar einen Teil dessen, was ich erleben werde, beeinflussen kann.
Mhm. Würdest du sagen, dass deshalb so Filme wie Harry Potter, und dazu gesagt, ich bin ein Riesenfan, also ich zähle mich auf jeden Fall dazu, oder auch Sachen wie Voodoo-Darstellungen in Filmen, dass sie wegen dieser Fantasie, die sich dadurch so ein bisschen erweitert, so fasziniert sind, also dass uns deshalb...
Ich finde das wirklich toll, gerade Harry Potter hat ja so eine unfassbare Faszination ausgelöst, und das zeigt ja eben den Wunsch nicht nur von Kindern, Jugendlichen, sondern auch von uns Erwachsenen, wie sehr wünschten wir uns, boah, jetzt müsste ich irgendwelche übernatürlichen Kräfte haben.
Das wäre schön.
Heute Morgen auf der A40 hätte ich mir das auch das ein oder andere Mal gewünscht.
Darf fliegen können, das hätte
so was. Hätte das funktioniert. Und also die angesprochenen Themen von dir, gerade so Harry Potter oder die Literatur in den Filmen, zeigt ja, wie wichtig es ist, diese Kraft der Fantasie zu nutzen, auch daran zu glauben, weil es uns einfach ganz viel Kraft gibt. Das ist eine unfassbar starke Ressource, und diese Fantasie, das magische Denken, das kann tatsächlich auch heilsame Wirkungen haben. Also dieses magische Denken oder unsere Fantasie können wir im Grunde genommen als Heilmittel benutzen. Und von daher ist dieses Thema Magie, Harry Potter, in Liedern, in der Musik, in Kinofilmen, finden wir das überall, wenn wir immer mal genau hinschauen. Wobei wir natürlich immer zwei Seiten, alles hat zwei Seiten. Und auch bei der Magie gibt es natürlich zwei Seiten, eine gute und vielleicht sogar eine schlechte Magie. Vielleicht sprechen wir gleich nochmal darüber.
Ja, ist die schlechte dann bezogen zum Beispiel auf Voodoo? Weil das ist ja doch eher als ein bisschen mysteriös oder auch schlechter angesehen, würde ich jetzt mal behaupten.
Sag mal so, aus der Antike bis heute unterscheidet man in weiße und schwarze Magie ganz, ganz platt einfach.
Okay.
Weiße Magie, das ist so ein Schutzzauber. Alles, was mit weißer Magie verbunden ist, bedeutet, ich schütze mich, schütze meine Gesundheit, meine Familie, mein Haus, alles, was ich habe. Dazu zählen dann eben hier bestimmte Talismänne, Amulette, keine Ahnung, Glücksbringer. Da geht es also um so Schutzvorstellungen. Alles das bezeichnet man als weiße Magie.
Auch Traumfänger? Zählen Traumfänger auch dazu?
Auch Traumfänger. Finde ich ein sehr schönes Beispiel. Auch Traumfänger gehören zum Bereich der weißen Magie. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, in den Traumfängern, da bleiben nur meine schönen Träume haften, und alles andere, alles Böse, alles Negative rauscht da durch und hat keinen Platz mehr in meinem Leben. Ist ein ganz tolles Beispiel für weiße Magie. Mhm. Und die schwarze Magie, das ist tatsächlich so Voodoo. Voodoo heißt ins Deutsche übersetzt einfach nur Gottheit und Zauber, wobei das in der Regel halt mit irgendeinem Fluch belegt wird. Das heißt also beim Voodoo, wir kennen diese Voodoo-Puppen, so, dann stecke ich die Nadeln da rein und symbolisiere diese Voodoo-Puppe mit einer Person, die ich nicht so wirklich gerne mag. Und dann stellvertretend über diese Puppe dieser Person dann in irgendeiner Form Schmerzen zufüge, mich räche. Also bei der schwarzen Magie nutzen wir dann die Gedanken, um einem Menschen, einer Situation im Grunde genommen etwas Unheilvolles auf den Weg zu bringen. Und das ist der große Unterschied zwischen weißer und schwarzer Magie.
Ja. Empfinden denn Kinder, Jugendliche und Erwachsene Magie unterschiedlich im Leben, oder ist es eher vergleichbar?
Im Grunde genommen ist es vergleichbar. Von der Wirkung her ist es vergleichbar. Ja. Es entwickelt sich anders. Man weiß aus den Studien, dass schon 2-3-jährige Kinder dieses magische Denken beherrschen. Bei kleinen Kindern, wenn die so 3 Jahre alt sind, dann fangen sie so langsam an, Ursache und Wirkung zu erkennen. Das heißt also, sie merken, wenn ich das tue, passiert das. Dann erzeuge ich eine bestimmte Reaktion. Und dann lernen die auch sehr schnell im Grunde genommen, aha, das kann ich ja möglicherweise beeinflussen. Und wenn sie dann älter werden, so etwa um das 8. Lebensjahr herum, da spricht man tatsächlich in der Entwicklungspsychologie von Kindern von dem magischen Denken. Piaget hat den Begriff dort geprägt. Ja. Dieses etwa 8., 9. Lebensjahr ist eine Phase, wo gerade Fantasie und solche Rituale, Talismänner, eine sehr, sehr große Bedeutung bekommen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt diese Socken trage, dann schieße ich da ein Tor oder ich schreibe eine gute Klassenarbeit. Mhm. Wenn ich jetzt irgendwie hier diese Papierkugel da 3-mal hintereinander in den Papierkorb werfe, dann wird Mama wieder gesund. Das heißt also, über diese Rituale werden dann übernatürliche Fähigkeiten quasi verknüpft. Und das ist sehr, sehr stark. Ein anderes starkes Beispiel für weiße Magie, für magisches Denken sind zum Beispiel die Kuscheltiere. Also alle Kinder, wir hatten alle irgendwie, keine Ahnung, entweder ein Schnüffeltuch oder eine Susi oder und das finde ich unfassbar. Denn diese Schmusetiere, die haben eben diese magische Kraft. Denen kann ich alles erzählen, was mich so genervt hat. Mama und Papa, wie doof die sind oder was ich heute erlebt habe. Sie haben eine unfassbar tolle stabilisierende Wirkung. Da kann ich all meinen Stress drauf projizieren. Sie sind immer da. Diese Kuscheltiere oder dann auch bestimmte Kleidungsstücke, ohne die ein Kind dann zum Beispiel nicht aus dem Haus gehen kann, sind sogenannte Übergangsobjekte, wenn ich das jetzt aus kinder-jugendlichen-therapeutischer Sicht betrachte. Das heißt also, Übergangsobjekte nutzen wir als Kinder, aber auch als Erwachsene beim Übergang von einer Entwicklungsstufe in die nächste. Sie helfen uns mit dem Unbekannten, was kommt denn da eigentlich auf mich zu? Ich komme jetzt in die Pubertät, dann helfen mir solche Dinge. Das sind so Erinnerungsanker, es sind Affektbrücken, es sind Gefühlsbrücken. Das heißt, ich schaffe mir so ein Stückchen Ewigkeit, das mit ganz starken positiven Gefühlen, Kräften verbunden ist. Und dieses Übergangsobjekt, dieses Kuscheltier, dieses Kleidungsstück, wie auch immer, hilft mir jetzt mit meinen Ängsten in dieser neuen, unbekannten Situation umzugehen. Und das finden wir halt auch bei Erwachsenen, da manchmal halt sind es so materielle Dinge, das kann ein Schmuckstück sein, das kann eine Uhr sein, das kann ein ganz besonderes Kleidungsstück sein, kann ein Tattoo sein oder irgendwie ein anderes Symbol, was mir in meiner Vorstellung eben unglaublich viel Kraft vermittelt und mir hilft, jetzt mit dieser schwierigen, stressigen, neuen Lebenssituation viel besser umzugehen.
Ja, ich finde das total spannend, dass das auch schon bei kleinen Kindern so ist. Ich hätte irgendwie vermutet, dass es doch so ein bisschen später beginnt. Aber du hast gerade gesagt, so zwischen 2 und 3 Jahren fängt das sogar schon an, das magische Denken.
Ja, das ist also sehr früh. Also mit etwa 3 Jahren lösen sich die Kinder von Mama das erste Mal ab. Ja. Das heißt also, Kinder machen dann die Erfahrung, es kann auch mal Spaß machen ohne Mama. Mal 5 Minuten, mal 10 Minuten. Und die Kinder merken dann eben, dass ihre Handlungen oder auch das, was sie nicht machen, erzeugt Reaktionen. Mama wird dann auf einmal irgendwie ganz fröhlich oder Mama rastet aus. das ist das, was bei diesen Kindern dieses magische Denken bewirkt. Aha, sie spielen dann regelrecht damit. Es ist Teil des Ablöseprozesses, dass es ihnen einfacher macht, eine eigene Persönlichkeit zu werden. Also da hilft dieses magische Denken schon. Ja. Und auch Kinder entwickeln dann sehr früh schon eine Vorstellung. Die haben dann auch sehr früh einen eigenen Geschmack, dass sie sich dann ihre eigenen Klamotten aussuchen, die sie anziehen. Und sollte man dann Kinder gewähren lassen und sagen, oh, das ist so mein Stil, finde ich also ganz wichtig. Also da entwickelt sich das magische Denken tatsächlich schon sehr, sehr früh. Und gerade Wiederholungen spielen eine wichtige Rolle in der Magie. Diese Rituale ist immer wieder das Gleiche, immer wieder die gleichen Geschichten, immer wieder die gleichen Abläufe. Im Ruhrgebiet sagen wir so, kacken, waschen, ab im Bett. Also die geben einfach Sicherheit. Magisches Denken gibt Sicherheit und schafft viel emotionale Stärke. Man wird mental sehr robust.
Wir haben das ja jetzt auch eher auf die persönliche Ebene bisher bezogen. Welche Rolle spielt denn Magie in der Arbeitswelt oder auch bei beruflichen Entscheidungen?
Auch bei beruflichen Entscheidungen in der Arbeitswelt spielt Magie eine große Rolle, was ich glaube den meisten Menschen gar nicht so bewusst ist. Aber wir haben auch im Berufsalltag haben wir bestimmte Rituale, wenn wir uns zum Beispiel auf ein wichtiges Meeting vorbereiten, eine bestimmte Präsentation, wir setzen uns vielleicht zusammen, wir tauschen uns aus, wir schreiben Businesspläne, wir gucken in die Zukunft, wir entwickeln Vorstellungen, Mensch, wie wäre denn so eine optimale Entwicklung meiner Firma, eines Projektes und letztendlich ist das nichts anderes als magisches Denken. Ich habe die konkrete Realität, ich kenne meine Zahlen, aber ich habe immer die Hoffnung, den Wunsch, dass natürlich besser wird, mehr wird, dass wir erfolgreicher werden. Und so finden wir auch im Berufsalltag ganz viele Elemente von Magie und Aberglauben. Zum Beispiel gibt es weiß ich auch, so kleine Teddybären, wir haben die in unserer Firma, gibt es die, wir haben Anstecknadeln, wir haben Pins, wir haben bestimmte Tücher, mit denen ich so ein kollektives Bewusstsein signalisiere, das heißt, es schafft ein Gemeinschaftsgefühl, es schafft ein Wir-Gefühl. Viele Unternehmen haben ein Leitbild oder eine Unternehmensphilosophie. Wir sind immer für sie da, gemeinsam stark. Und das ist nichts anderes als Magie und magisches Denken im Berufsalltag. Sollte unbedingt gefördert werden.
Ich würde abschließend gerne noch mal mit der Frage starten, wie können wir denn die Kraft unserer Gedanken und Vorstellungen nutzen, um das Leben positiv zu beeinflussen? Bring doch da mal ein bisschen Licht ins Dunkle.
So, unsere Vorstellungskraft, unsere Gedanken haben maßgeblichen Einfluss auf unser komplettes Denken, Erleben und Verhalten, wie wir mittlerweile aus der Gehirnforschung wissen. Das heißt also, die Art und Weise, wie ich denke, beeinflusst auch meine Befindlichkeit. Wenn ich immer denke, oh Gott, ist das schlimm, dann wird es auch schlimmer. Aber wenn ich so denke, okay, worauf kann ich mich in der nahen Zukunft freuen? Worauf kann ich mich heute Abend freuen? Worauf kann ich mich am kommenden Wochenende freuen? Dann gibt mir das unheimlich viel Kraft. Das heißt also, wenn ich meine Fantasie, meine Vorstellungskraft in die Zukunft richte, dann macht es die aktuelle, gegenwärtige Situation erträglicher. Und es geht mir dann auch besser. Man könnte sagen, so Vorfreude ist die schönste Freude. Ja. Diese Redewendung, die ist wissenschaftlich jetzt mehrfach abgesichert worden in der Gehirnforschung. Das heißt also, alleine eine in Aussicht gestellte Belohnung wird vom Gehirn mit mehr Glückshormonen belohnt, als das tatsächliche Eintreten dieser Belohnung. Das heißt also, wenn ich etwas habe, worauf ich mich freuen kann, dann geht es mir jetzt gut. Dann geht mein Belohnungszentrum an und ich habe einfach bessere Laune. Und so kann ich im besten Fall meine Gedanken auch als Heilmittel nutzen. Und ich weiß, es passt vielleicht nicht so richtig, aber andererseits passt es doch. Wir haben ganz am Anfang dieses Podcastes, als die Mikrofone noch nicht an waren, habe ich gesagt, dass ich schon voll in Weihnachtsstimmung bin, was viele nicht gerne hören. Wir haben jetzt gerade mal September. Und viele Menschen regen sich auf, dass so ab Ende August schon die Schoko-Nikoläuse in den Regalen stehen. Ich persönlich, auch da oute ich mich heute zum zweiten Mal, ich finde das so genial, gerade beim Thema Magie, magisches Denken, weil ich kenne kaum ein Ereignis, das so frühzeitig quasi schon angekündigt wird durch die Schoko-Nikoläuse, durch Spekulatius. Es beginnt bald diese magische Zeit. Ich finde, dass gerade diese Vorweihnachtszeit und Weihnachten, finde ich, ist eine unfassbar magische Zeit. Und ich erlebe das jetzt mittlerweile schon, weiß ich, seit 38 Jahren auch im Umgang mit vielen Patienten, egal ob ein Mensch gläubig ist oder nicht. Ich erlebe auch bei ganz krassen, gottlosen Atheisten, wenn es mal richtig eng wird im Leben, dann haben sie doch den Wunsch, Mist, jetzt müsste doch mal irgendetwas passieren, das mich aus dieser Situation heraus löst. Mhm. Und das ist das, was wir in der christlichen Vorstellung haben. Also die Erlösung, der Retter an Weihnachten wird geboren. Aber so im Alltag erleben wir das doch auch ganz oft, dass ich denke, boah, was ist das für eine schwierige Zeit, die Krise, in der ich gerade stecke. Ich wünsche mir so sehr, dass jetzt etwas geschehen würde, oder jemand käme, der mich hier rausholt. Mhm. Und das ist letztendlich Weihnachten, vor Weihnachtszeit. Deshalb finde ich das so toll. Und da gibt es auch noch mal einen Bogen in die Antike. Da gab es in Theaterstücken, wo dann häufig eben auch solche Stressszenarien, Krisen, Belastungen, Ängste dargestellt. Und dann hat man einfach diese Technik Deus Ex Machina eingeführt. Das ist so wie Kai aus der Kiste. Dann ging eine Kiste auf, mhm, und dann kam dann eine Gottheit raus und zack, und das Problem war gelöst. Das ist Magie. Und das wünsche ich mir ganz oft in meinem Alltag, dass so etwas passiert. Und damit wollte ich nur sagen, dass wir das auch lernen können. Wir können also tatsächlich lernen, ganz bewusst unsere Gedanken und Fantasie in die richtige Richtung zu lenken. Mhm. Wir sind also unserem Schicksal nicht komplett bedingungslos ausgeliefert, sondern wir können etwa zur Hälfte unser Schicksal, das, was auf uns zukommt, das können wir maßgeblich beeinflussen. Ich kann beeinflussen, wie ich denke, in welche Richtung ich denke, was ich plane. Wie sieht die Zukunft, Hanna, aus? Hast du eine Vorstellung von dir in einem halben Jahr, in einem Jahr, in fünf Jahren? Das ist magisches Denken. Je konkreter dieses Bild ist, desto wahrscheinlicher ist, dass genau das eintreten wird.
Mhm. Ja, Mensch, das waren schöne Worte zum Schluss auf jeden Fall. In unserer nächsten Podcast-Folge sprechen wir über das Thema eine Gebrauchsanleitung für die Zukunft.
Darf ich noch einen Wunsch äußern?
Natürlich.
Ich weiß, also in der Vorweihnachtszeit, ich wünsche mir ein drittes Mikrofon für unseren Podcast, um dann unsere neue unsichtbare Kollegin Sarah dann vielleicht bei einem der nächsten Podcasts dazuzunehmen und auch den Hörerinnen und Hörern vorzustellen.
Ich denke, da haben wir gute Chancen.
Ich würde mich sehr freuen.
Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören bei euch und sage bis zum nächsten Mal. Knacks, der Psycho-Podcast.